Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Über 50.000 Follower auf LinkedIn und das mit Content rum um Industrie und Maschinenbau und Laser. Mein heutiger Gast ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie man A, ein traditionelles Maschinenbauunternehmen modern oder modern darstellt, modernisiert und B, die Plattform LinkedIn wirklich wirksam nutzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Bei mir ist heute Dina Reit. Dina ist Geschäftsführerin bei SK Laser und ich bin sehr, sehr glücklich, dass sie sich die Zeit nimmt. Liebe Dina, schön, dass du hier bist.
Hallo und danke, dass ich dabei sein darf.
Ist ein großes Fest. So, für alle, die das jetzt hören, wir haben 30 Grad draußen und wir haben nichts Besseres zu tun, als den Nachmittag damit zu verbringen, für dich Content aufzunehmen. Also insofern fühl dich geehrt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
Genau.
So, Dina, möglicherweise gibt es 2-3 Menschen da draußen, die SK Laser noch nie gehört haben, die skandalöserweise auch noch nicht über dich irgendwie in ihrem LinkedIn-Feed gestolpert sind. Was macht SK Laser? Was machst du da?
Gerne. Also SK Laser ist ein Maschinenbauunternehmen. Wir sitzen in Wiesbaden bei Frankfurt. Wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen. 20 Leute arbeiten hier. Und es gibt uns passenderweise auch seit 20 Jahren. Mein Vater hat damals das Unternehmen gegründet. Ich war damals 12 Jahre alt. Und ja, ich habe erlebt, wie SK Laser so mitgewachsen ist. Und irgendwann habe ich mich dann entschlossen, ich gehe auch ins Familienunternehmen rein. Ich führe das weiter. Und dann bin ich 2019 eingestiegen. Und jetzt bin ich seit 2022 Geschäftsführerin. Mein Vater arbeitet derzeit in Teilzeit. Also das ganze Thema Nachfolge ist wirklich ein Riesenthema für uns und Ende des Jahres wird er dann ganz aus dem Unternehmen rausgehen.
Mhm. So, und du bist dann 2022, hast du gesagt, Geschäftsführerin geworden und bist so das Gesicht nach außen, wenn ich das so richtig wahrnehme. Ist das
toll, dass du das so wahrnimmst, weil früher war das immer mein Vater und mein Ziel war immer, das Gesicht nach außen von SK Laser zu werden. Also finde ich das richtig klasse.
Ich bin zwar nicht Zielgruppe, aber bei mir hast du es geschafft. Was dir das jetzt bringt, anyway. Das ist ja auch, sag ich mal, auch ein Generationenwandel. Wenn dein Vater immer das Gesicht war, jetzt bist du das Gesicht. Wie habt ihr diesen Prozess gemacht? Weil ich kenne viele Unternehmen, die so einen Generationenwechsel auch mit drin haben. Und auch dann direkt anschließende Frage, wie kam das so intern an?
Also ich bin eingestiegen und erstmal hatte ich total wenig Ahnung von unserer Technik. Ich musste mich da erstmal reinarbeiten. Und ich muss dir ehrlich sagen, am Anfang war das auch ein gewisses Selbstbewusstsein, was ich für mich erstmal finden musste und damit mich auch in dieser Rolle als Geschäftsführerin dann irgendwann finden musste. Und erstmal haben wir die Nachfolge vollkommen ungeplant angegangen und dann nach 2 Monaten war wirklich Vollkatastrophe. Ich war total abgerockt, nervlich, weil ich irgendwie so versucht habe, meinen Vater zu kopieren, der Jahrzehnte an Erfahrung mir voraus hat und ich eben technisch noch gar nicht so drin war. Und dann haben wir die Nachfolge total strukturiert mit einer Beraterin zusammen, haben einen Meilensteinplan erstellt, haben uns alle 6 bis 8 Wochen mit der für einen Workshop getroffen, haben immer wieder die Nachfolge durchgesprochen, haben überlegt, was muss ich lernen, wie müssen wir das Unternehmen verändern, damit es klappt. Dann natürlich auch so Dinge wie Gesellschaftervertrag und so weiter mussten überarbeitet werden. Und ja, also das ist ein jahrelanger Prozess gewesen, wo ich jetzt sagen würde, wir haben das geschafft. Mein Vater, wie gesagt, jetzt in Teilzeit, geht nächstes Jahr ganz aus dem Unternehmen raus. Ich trage hier die Gesamtverantwortung und ich kenne mich in der Zwischenzeit jetzt wirklich sehr gut mit dem Laser aus. Unsere Kunden sind ja alles Industriekunden, also wir machen nur B2B-Business. Und alle, die was herstellen können, unsere Laser eigentlich für die Oberflächenbearbeitung nutzen. Also markieren, gravieren, abtragen, Kunststoff schweißen und Folien schneiden. Und wie kam das an? Also ich glaube, um ehrlich zu sein, die Leute denken immer so, dass ich da, keine Ahnung, hier so intern gegen irgendwelche Wände gelaufen bin und alle mich versucht haben herauszufordern, kriegt die das wirklich hin? Nee, so war das nicht. Also erstmal kannten mich ja quasi alle schon, weil ich auch vorher immer schon mal auf Messen mitgearbeitet habe, im Büro mitgearbeitet habe. Und dann haben die Leute gesehen, dass ich mir unglaubliche Mühe gegeben habe. Also ich wollte das wirklich alles einfach lernen. Ich habe mit allen zusammengearbeitet. Ich habe mir richtig Zeit dafür genommen. Ich habe in der Produktion gelernt, wie man Profile schneidet, wie man die Maschinen zusammenbaut. Ich habe ganz viel in der Buchhaltung, im Vertrieb. Ich habe überall mitgearbeitet. Und dann ein Jahr tatsächlich bei uns in der Konstruktion auch gearbeitet. Das war für mich so ein, ja, ganz wichtiger Meilenstein. Und dadurch habe ich mir diese Akzeptanz von den Leuten, die hatte ich dadurch. Und ich war, also mein Eindruck war eigentlich eher, dass die Leute mich unterstützt haben auf dieser Reise. Und klar, trotzdem gibt es Widerstände und die waren, um ehrlich zu sein, hauptsächlich in meinem Kopf. Also ich habe wirklich so gedacht, kann ich als junge Frau ohne technischen Hintergrund Geschäftsführerin hier werden, was jetzt im Nachhinein vollkommen lächerlich ist. Natürlich kann ich das. Aber ich musste erst das Selbstbewusstsein dafür finden. Und dafür war für mich wichtig, dass ich mich technisch einarbeite. Dafür ist auch einfach wichtig, du musst so ein bisschen halt Trittsicherheit erlangen. Ja, du musst da drin arbeiten, du musst ein bisschen Zeit da verbringen. Ja, und vielleicht noch zu dem Gesicht des Unternehmens. Also früher haben wir unglaublich viele Messen gemacht. Wir waren auf 13 Messen 2019 als Aussteller. Und da war eigentlich immer mein Vater dabei. Und alle kannten immer meinen Vater. Und niemand kannte mich natürlich. Und dann habe ich so am Anfang gedacht, boah, irgendwie will ich das hinbekommen, dass ich eben dieses Gesicht bin und nicht mehr mein Vater. Und es war auch ein Plan von mir, weniger Messen. Weil so viele Messen, das ist ein unglaublicher Kraftakt. Und dann kam Corona und die Messen sind eh alle ausgefallen. Und dann habe ich irgendwie so überlegt, ja, jetzt müssen wir alles online machen. Ja, also Online-Messen, Online-Plattformen und eben auch, ja, Social Media. Und so kam das mit LinkedIn, was sich ja jetzt noch weiterentwickelt hat, auch in crossmediales Arbeiten, also von Zeitschriften, Fernsehen, Veranstaltungen, was eben auch noch so dazu geführt hat, alles. Und ja, jetzt würde ich schon sagen, dass viele Leute eher dann mich kennen und nicht meinen Vater, was cool ist.
Dann kann dein Vater sich auch in Ruhe zurückziehen, ohne Sorgen zu haben.
So ist es, ja.
Finde ich ganz spannenden Punkt da drin, auch, als du gerade auch gesagt hast, auf den Messen ist dann so dein Vater das Gesicht nach außen gewesen. Ja. Wir hatten jetzt gerade darüber gesprochen, gab es Vorbehalte nach innen? Sagst du ja hauptsächlich in dir drin, aber nicht im Unternehmen drin. Wie ist das auf Kundenseite angekommen?
Auf Kundenseite ist das eigentlich sehr gut angekommen. Also Familienunternehmertum, das ist etwas in Deutschland, das steht für was. Diese Kontinuität, dieses, wir können uns darauf verlassen, dass SK Laser auch noch, keine Ahnung, Ersatzteile in 10 Jahren liefert. Das ist ja wirklich ein Thema. Und deswegen, also mein Vater war auch immer ganz stolz, wenn er mich dann präsentieren konnte, so, das ist die Zukunft, ja. Und irgendwann reden sie dann nur noch mit ihr über den Wartungsvertrag, halt so Geschichten. Also sowohl bei Kunden als auch Lieferanten ist das gut angekommen.
Na, sehr schön. Das ist doch sehr beruhigend, auch für alle, die in einer ähnlichen Situation jetzt vielleicht sind oder mal reinrutschen werden, die das hören. Du hast jetzt gerade gesagt, so, ihr habt Messen, 13 Messen in 2019, also eine pro Monat, wobei wahrscheinlich ein bisschen enger getaktet, weil es gibt ja mehr, was passiert. Das hat sich dann durch Corona geändert. Wie seid ihr jetzt aufgestellt, was, sage ich mal, klassische Marketingvertrieb angeht versus digitalen Angelegenheiten?
Also wir machen nach wie vor ein paar Messen. Wir haben jetzt dieses Jahr 5 Messen insgesamt, also 3 schon hinter uns und 2 sind noch vor uns. Was finde ich jetzt eine ganz gute Menge ist. Mein Vater würde lieber natürlich noch mehr machen. Ja, klar, der liebt einfach Messen, aber ich glaube, er findet jetzt 5 so ganz okay. Und dann natürlich, wir haben sowas wie so eine Broschüre, also so ganz klassisches Material, so Druckgeschichten, die wir dann zum Beispiel auch Messen auch ausgeben. Wir haben auch sowas wie Giveaways. Das ist natürlich im Laserbereich sehr, sehr cool, weil du alles immer personalisieren kannst direkt. Also auf der Messe, wenn man uns besucht, kriegt man zum Beispiel einen Kugelschreiber mit seinem Namen direkt aufgelasert. Also das ist einmal dieser Vorführeffekt, dass die Leute sehen, wie die Maschine funktioniert und man nimmt eben was Cooles noch mit nach Hause. Das sind, denke ich, so die ganz klassischen Dinge. Natürlich Website, ja, klar. Aber ja, ich überlege gerade, ich glaube, das sind so die ganzen Klassiker. Und dann dieser Bereich im Social Media und dann dieses, was so sich da drumherum entwickelt hat, das würde man vielleicht sogar als PR bezeichnen, wobei wir das eben alles organisch machen. Also wir haben niemanden, der jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Zeitschriften anschreibt, hier wollen sie nicht mal eine Story über Dina Weid machen. Sowas machen wir jetzt gar nicht.
Hm. Nun, das heißt, aber sonst Marketingmaßnahmen drumherum, irgendwie was wie SEO-SEA, E-Mail-Marketing etc., findet
doch
das statt?
Doch, sowas machen wir schon auch. Also sowohl E-Mail-Marketing als auch so Cold Calling, das machen wir natürlich schon, ja. Nicht genug, finde ich, ja. Also ich finde gerade so in diesem Kaltakquise-Bereich, finde ich, könnten wir noch viel stärker werden. Wir machen das, aber wenn ich mir anschaue, wie viel Leads bei uns reinkommt über ja einfach diese Markenbekanntheit, die eben sehr stark bei uns durch Social Media getrieben ist, dann denke ich so manchmal, also das ist schon cool, aber sowas lässt einen auch ein bisschen faul werden. Besonders wenn du ein kleines Unternehmen bist und dann hast du eh halt genug zu tun. Aber ich glaube halt, wir belassen auch ganz schön viel PS einfach auf der Straße immer liegen. Und wir haben uns jetzt in den letzten Jahren da ziemlich verbessert. Also wir machen schon mehr, aber ich sehe da immer noch Wachstumspotenzial.
Oh, herrlich. Da geht mir ja das Herz auch so, weil dieses Thema, so, ich habe es jetzt mal so für mich im Kopf übersetzt. Die Dina sagt, Inbound Marketing lässt einen faul werden. Und das kann ich so auch unterschreiben. Ich meine, wir als Agentur leben auch genau davon. Wir machen wahnsinnig viel drumherum und dann stolpern die Leute durch die Tür. Man weiß nicht genau, woher, man kann es nicht genau steuern. Gleichzeitig, wenn du rausgehst, sag ich mal, Cold Calls machst, was wir bisher noch gar nicht machen, sondern eher Outreach über andere Kanäle, dann kannst du halt die Zielkunden auch kriegen und nicht die zufällig durch die Tür stolpern. Also insofern unterschreibe ich das voll und ganz, was du gerade gesagt hast.
Ja, sehr guter Punkt, genau.
Wie ist da jetzt der Plan? Werdet ihr dann jetzt demnächst irgendwelche AI-Bots losschicken, die dann Cold Calls für euch machen?
Nein, also das ist gerade nicht in der Planung. Aber du, ich glaube, das sind ganz viele Dinge, die da zusammenhängen. Also sowohl einfach, wenn es um Frequenz geht, es geht auch darum, die Recherche eben, wen rufe ich an? Ja, wie du sagst, was sind die Zielkunden, die wir eigentlich festlegen? Das ist auch strategisch eben ein Thema, wo wollen wir eigentlich in Zukunft hin? Also ich meine, in Deutschland, wir haben viel, viel, viel mit der Automobilindustrie zu tun. Und ich glaube, das hat sich Gott sei Dank seit 2019 erheblich verbessert, also weg von der Automobilindustrie hin zu ganz vielen anderen Industrien wie Medizintechnik, wie einfach Kunststoffverarbeitung, Metallverarbeitung, gibt es ja ganz viele Bereiche. Aber nach wie vor ist das natürlich ein Thema. Und gerade in Deutschland, wo wir jetzt gerade da eher in der Rezession sind, war alles, was mit der Automobilindustrie zu tun hat, also da hagelt es ja leider derzeit ein bisschen Insolvenzen, da kann man, glaube ich, sehen, wie wichtig es war, dass wir 2019 uns entschieden haben, wir müssen uns stärker von der Automobilindustrie lösen. Und genauso muss man halt jetzt auch wieder schauen, und wo geht dann wieder in 5 Jahren hin, ne? Und da halt das festlegen. Und dann natürlich auch einfach diese Nachbereitungsgeschichten, ja, also dass man da eben ordentlich die ganzen Calls dann zum Beispiel pflegt, also die Daten pflegt, ja. Das sind so die Dinge, die in meinem Kopf rumgeistern, wenn ich darüber nachdenke, wie können wir uns da verbessern.
Das Gute ist, ihr habt richtig rumgemacht aus meiner Sicht, weil jetzt viele B2Bler, die zuhören, sagen, what, die wollen mal langsam das Thema Cold Calling intensiver angehen. Und die haben das Problem, sie wollen eher, dass andere Kanäle besser funktionieren. Und ihr habt im Prinzip in Marke investiert, ihr habt in Sichtbarkeit investiert, ihr seid bekannt, dann ist alles, was man an Outreach macht, an Cold Calls etc., ist viel, viel leichter, wenn die Leute einen schon kennen und vertrauen. Also insofern diskutieren wir jetzt gar nicht weiter viel über Cold Calling, sondern über das, was ihr in der Vergangenheit seit 2019 so dermaßen richtig gemacht habt, dass ich halt mich jetzt mit der Firma SK Laser beschäftigt habe. So. Und zwar, das ist so deine Arbeit auf LinkedIn. Das würde, glaube ich, klassisch als Begriff Personal Branding würde da jetzt erstmal wahrscheinlich so der Überbegriff sein. Also das heißt, du bist als Person extrem sichtbar und postest in einer hohen Frequenz da unterhaltsamen Content. Also unterhaltsam, wer das noch nicht geschaut hat, wie man dann, weiß nicht, einen Apfel mit einem Laser graviert oder sowas, einfach mal bei der Dina folgen. Also grundsätzlich, danke, das jetzt bitte machen. Wie kam es dazu? Du hast vorhin schon so ein bisschen gesagt, wie strategisch war das dann auch? Oder hast du dann einfach mal losgelegt? Also wie bist du in dieses Thema reingekommen? Ich zeig mich jetzt mal auf LinkedIn.
Ja, also ich war nie jemand, der irgendwie auf Social Media viel von sich gezeigt hat. Und habe aber das natürlich immer auch konsumiert. Also ich habe YouTube-Videos geguckt, Instagram habe ich damals genutzt. Und LinkedIn war sowas, was ich irgendwie im Studium kennengelernt habe. Und dann hatte ich so meine ganzen Kommilitonen und Profs hatte ich dann da in meiner, wie heißt das da, Vernetzungsliste, ja, und habe halt so ein bisschen das gesehen und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, aber irgendwie habe ich so ein paar coole Sachen bei LinkedIn gesehen, einfach interessante Inhalte von Leuten, die eben businessmäßig über ihren Alltag gesprochen haben Das fand ich total interessant. Und in der Zeit habe ich auch gemerkt, wie wichtig für mich Vorbilder sind. Also ich habe gerade eigentlich hauptsächlich Frauen in mittelständischen Unternehmen, die technische Unternehmen übernehmen, von ihren Vätern gesucht. Gab es ziemlich wenige, die da sichtbar waren, obwohl es solche Frauen natürlich gibt. Also Shoutout an Isabel Grupp zum Beispiel von Plastro Meyer. Die war damals schon aktiv, fand ich super inspirierend schon. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe Dinge, also ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, LinkedIn ist eine coole Plattform, das gefällt mir, das ist beruflich, da geht es nicht um private Dinge. Und dann habe ich angefangen, ganz wenige Dinge zu posten. Ich habe zum Beispiel damals ein Bild gepostet, wie ich mit meinem Vater zusammen vor so einem Laser stehe. Und dann habe ich so geschrieben, ich freue mich, dass ich jetzt bei SK Laser anfange und das Unternehmen dann langfristig von meinem Vater übernehme. Und dieser Beitrag ist damals granatenmäßig gelaufen, ja, also irgendwie so 70 Likes, ja. Richtig krass. Und das natürlich irgendwie, keine Ahnung, ich hatte vielleicht so 200 Vernetzungen. Ja, also das war schon richtig viel. Und dann dachte ich so, boah, da ist ja Musik drin. Ja, also da müssen wir mehr machen. Und dann habe ich halt irgendwelche Dinge, die ich gelasert habe, gepostet. Diese 70 Likes am Anfang, das war natürlich so ein Anfangsspike. Das habe ich dann erstmal nicht mehr hinbekommen. Aber mit der Zeit habe ich gelernt, was funktioniert ganz gut. Und das, was gut funktioniert hat, habe ich mehr gemacht. Und ich habe im Sommer 2020 damit angefangen und 2021, ich glaube im Februar, hatte ich dann meinen ersten wirklich viral laufenden Beitrag. Und das war ein Beitrag, da habe ich darüber geschrieben, also die Headline war Mein Vater, mein Mentor, und ich habe einfach über diese Nachfolge geschrieben, was ich so bisher gelernt habe. Ich war zu dem Zeitpunkt jetzt schon 1,5 Jahre im Unternehmen, also hatte schon ein bisschen Dinge so zu erzählen, und der Beitrag ist wirklich durch die Decke gegangen. Das war unglaublich für mich. Über 10.000 Likes, dann riefen hier Leute an, die dann mit Dina Reitz sprechen wollten, ja, die dann Interviews mit mir führen wollten. Und wir waren natürlich alle vollkommen unvorbereitet auf sowas, ja, hatten gar keine Ahnung, was wir damit tun sollten. Und also die Reichweite, das war unglaublich. Und damals hat mein Vater gesagt, Dina, das müssen wir jetzt professionalisieren, wir müssen da jetzt eine Agentur für beauftragen, die das dann alles für uns macht. Und ich war so, boah, Papa, ich weiß es ja nicht. Ich glaube, wenn wir das jetzt gerade aus der Hand geben, an diesem Moment, das ist, glaube ich, nichts. Und dann habe ich das also weitergemacht. Und ich habe die Frequenz erhöht. Ich habe einmal pro Woche dann einen Beitrag gepostet. Das habe ich dann irgendwann erhöht auf 2-mal, dann 3-mal. Jetzt bin ich an so einem Punkt, dass ich so 2 bis 5-mal irgendwas so dazwischen poste, ja. Und ich habe eben immer durchgezogen. Also auch wenn ich krank war, auch wenn ich im Urlaub war, es wurde immer gepostet. Zwischen den Jahren, ich habe einfach immer Content geliefert. Und ich habe immer mehr gemerkt, was eben Content ist, der gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Ich habe mich dann irgendwann festgelegt auf gewisse Themen, über die ich eben Beiträge bringe. Für mich natürlich ganz wichtig das Thema Laser. Und da habe ich gemerkt, dass das Thema Laser auf einem Foto nicht so gut rüberkommt, und deswegen bin ich in die Videoformate da reingegangen, ja, weil da passiert was bei einem Laser. Und das kann ich in einem Video gut festhalten. Und außerdem gefällt mir das Videoformat eh ganz gut, also ich mache das ganz gerne. Und dann aber natürlich das Thema Nachfolge und Führung sind für mich auch super wichtig. Und dann ist irgendwann noch dazu gekommen, dass ich so ein bisschen auch so Bigger Picture Beiträge mache, wo ich, keine Ahnung, über den deutschen Maschinenbau oder die deutsche Wirtschaft so ein bisschen was mache. Genau, und das sind so die Formate oder die Beiträge oder nein, die Themen, wozu ich Beiträge mache. Ja.
Also von 70 Likes als erster Achtungserfolg hin zu über 50.000 Followern, das müssen wir gleich nochmal ein bisschen tiefer beleuchten. So, wie ich das jetzt wahrnehme, ist, du bist da so ein bisschen reingestolpert, ausprobiert und auf einmal passiert da irgendwie was, dann das Ganze geschärft und sagt, okay, ich guck mal, für welche Themen ich eigentlich stehen will. Likes und Follower zahlen ja keine Miete, sagt man ja so gerne. Was ist die Zielsetzung dahinter?
Also als erstes ganz klar dieses Gesicht von SK Laser werden und auch die Aufmerksamkeit oder so ein Brandbuilding zu machen. Also dass SK Laser als Marke bekannter wird. Und dann, also ganz klar, wir brauchen Leads. Ja? Und LinkedIn ist wirklich für uns ein guter, ja, Impulsgeber, dass Leute eben auf uns aufmerksam werden, dass Leute sagen, ah, ich brauche einen Laser, ah, dann schreibe ich mal der Dina, die kennt sich doch damit aus. Oder natürlich auch, wenn man auf einer Messe ist, dann kommen die Leute und sagen, ah, SK Laser, ja, ich finde es toll, was ihr macht, und ich habe übrigens auch hier ein Projekt. Ja, also einfach Aufmerksamkeit, Leads reinbekommt, das ist für mich das Wichtigste. Und das funktioniert und deswegen mache ich es auch. Und Dann natürlich auch das Thema Mitarbeiter. Ja, also ich hatte natürlich schon, dass Leute dann gesagt haben, ich habe gesehen, bei Escalaser ist eine offene Stelle und ich kannte Escalaser, deswegen habe ich mir das mal genauer angeschaut. Und dann gibt's auch Leute, die, wenn die dann hier hinkommen, Bewerbungsgespräch haben, dann haben die vorher schon Videos mit mir gesehen. Dann wissen die schon mal so grundsätzlich, was das für eine Person ist, die ihnen da gegenüber sitzt. Was das vielleicht auch für Werte sind, die in dem Unternehmen vertreten werden. Und das hilft natürlich auch.
Mhm. Ja, ich meine, das Thema Leads, sehr, sehr gut nachvollziehbar. Das Problem, ich weiß nicht, wie ihr es löst, die Zuordnung. Das heißt, dann kommt irgendwo inbound so eine Anfrage rein, die kommt aus dem Nichts gefühlt, aber die Leute haben irgendwie 23 Touchpoints schon irgendwie mit dir online gehabt. Ja. Verfolgt ihr das irgendwie nach? Fragt ihr bei Leuten, die bei euch anfragen, nach, so, hey, woher kennt ihr uns? Folgt ihr der Diener zufällig oder wie geht ihr damit um, sag ich mal, auch den Erfolg so ein bisschen quantifizierbarer zu machen?
Ja, wir fragen schon immer wieder nach, aber viel zu wenig eigentlich. Und wir hatten dann irgendwann mal, das ist jetzt aber auch schon ein bisschen her, haben wir so gemerkt, okay, ungefähr die Hälfte von allen Anfragen kommt irgendwie über LinkedIn, über ich kenne Dina, ich habe Dina da und da gesehen. Ich würde für jetzt fast behaupten, dass es noch mehr ist, aber also ganz ehrlich, wir sind null so, dass wir diesen, da gibt es doch diesen Sales Viewer oder wie das heißt, das machen wir alles gar nicht. Ja? Wir machen super wenig an Rückverfolgung. Das ist eigentlich fast enttäuschend, ja, bei dem, was wir da alles an Power vorne reinstecken. Aber ja, so funktioniert's gut und wir machen es halt jetzt so.
Finde ich völlig legitim. Also ich meine, der Erfolg gibt euch ja erstmal recht, das Ganze dann irgendwann zu reverse-engineeren und zu sagen, okay, was führt jetzt eigentlich zu was, ist super aufwendig. Und wenn man jetzt erstmal sagt, so komm, wir nehmen den Erfolg erstmal mit und machen erstmal weiter, so, fair enough. Also
ja. Du, ich merke natürlich schon auch, wenn dann zum Beispiel einer vor mir sitzt und sagt, ja, und dann habe ich das Video gesehen, dann habe ich gesehen, das ist ja genau der gleiche Anwendungsbereich wie das, was wir auch machen. Das ist natürlich, also kannst aber denken, dass danach noch einige Videos kommen, wo ich unterschiedliche Anwendungsbereiche zeige, weißt du? Also das ist ja logisch. Man lernt natürlich mit der Zeit und ich rede immer wieder auch mit den Leuten, wenn die dann kommen und sagen, boah, das finde ich klasse, was du machst, dann frage ich, ach ja, und was gefällt dir besonders? Und ja, besonders natürlich, wenn das Kunden sind, dann frage ich immer, was genau findest du interessant und welche Inhalte guckst du dir gerne an? Ja.
Hast du mir einen perfekten Cliffhanger gegeben? Wie kommst du eigentlich auf den Content? Also läufst du bei euch einfach durch die Produktionshalle und denkst, ach, die Maschine hatte ich noch nicht im Video, mache ich mal? Oder du hast jetzt gerade gesagt, du sprichst viel mit Leuten. Aber was sind so die Inspirationsquellen an sich?
Ja, sehr gute Frage. Also, kommt aus unterschiedlichen Bereichen. Wenn ich jetzt über dieses Bereich Führung, Nachfolge spreche, dann sind das ganz viele Dinge, die ich einfach selber erlebe. Und das sind meistens diese Sachen, die mir im Kopf bleiben, die ich dann abends nochmal meinem Mann erzähle. Also diese Themen, wo ich selber vielleicht länger dran zu knabbern habe oder die einfach für mich so große Erkenntnisse sind. Das sind Dinge, über die ich auch gerne Beiträge mache. Weil ich weiß meistens, dass das vielleicht auch anderen hilft. Dann, wenn ich zum Beispiel auf einer Konferenz bin, wenn ich andere Geschäftsführer treffe, wenn ich über Themen rede und wir sind beide uns dann auf einmal einig oder bei der Konferenz wird irgendwas gesagt und da ist jeweils auch immer so ein Aha-Moment, dann finde ich, sind das auch immer Dinge, über die ich gerne schreibe. Also einfach Sachen, die mich beschäftigen. Das Thema Laser, da ist für uns ein großes Problem, dass wir ganz viele NDAs unterschreiben. Also fast die Hälfte unserer Maschinen oder noch mehr sind mit NDA. Das heißt, ich darf nicht über Kundenprojekte sprechen. Ich darf nicht über Anwendungen zeigen, die wir bearbeiten. Das ist für mich mitunter sehr schwierig. Ich darf noch nicht mal alle Maschinen zeigen, die wir hier rausbringen und zum Kunden bringen. Und deswegen, ich habe wirklich da eine Zeit lang habe ich Sachen quasi aus dem Mülleimer genommen und habe gesagt, so, und das laser ich jetzt mal oder mit unterschiedlichen Lasern. Und habe ich gesagt, heute zeige ich euch ein Material, drei Laser. Ja? Und dann habe ich eben gezeigt, wie das mit drei unterschiedlichen Lasern auf einem Material aussieht. Also dann habe ich mir überlegt, jetzt ist Weihnachten, ja, jetzt muss ich mal zur Adventszeit, da laser ich jetzt mal, keine Ahnung, eine Krippe und dann noch eine Weihnachtskugel und dann versuche ich nochmal eine Kerze anzuzünden, ja. Also habe auch so themenmäßig dann immer zur Jahreszeit das ausgelegt. Und dann kam irgendwann mir die Idee, dass ich eigentlich gerne auch die Community so ein bisschen einbinden möchte. Also bei LinkedIn ist es ja wirklich cool, dass das eine sehr gute Community ist, meiner Meinung nach. Also du hast quasi keine Trolle. Du hast Leute dadurch, dass sie auch mit ihrem Klarnamen da sind, die wirklich an einem echten Austausch interessiert sind. Und ich mag meine Community sehr gerne. Und diese Power, die auch in der Community ist, die zu nutzen, das war dann irgendwann mein Ziel. Und ich habe dann dieses neue Format rausgebracht, Dinas Laser Lab. Das habe ich mir letztes Jahr überlegt. Und bei Dinas Laser Lab kann mir jeder sein Produkt zusenden. Ich packe das dann aus in dem Video, dann gucke ich mir das an, ich lese vor, was die mir dazu schreiben und dann laser ich das. Und das ist eine Win-Win-Situation, weil einerseits kann ich immer wieder was Cooles Neues lasern und diejenigen, die mir was zuschicken, die gewinnen natürlich dadurch, dass sie, ohne dass sie was zahlen müssen, einfach meine Brand Exposure. Also ich zeige die halt und rede über die und sag dann vielleicht sogar noch, boah, was für ein geiles Produkt. Ja. Und das ist schon total cool und es kommt sehr, sehr gut an. Also ich rufe derzeit nicht mehr aktiv dazu auf, dass die Leute mir was zuschicken. Ich kriege nach wie vor Sachen zugeschickt. Und wir haben hier so ein Lagerregal und das ist wirklich rappelvoll und ich bin immer noch am Abarbeiten von November. Ja, also mehr als ein halbes Jahr jetzt an Produkten, die da sind, die ich derzeit abzuarbeiten habe. Genau, also es kommt wirklich fantastisch an und ich kriege auch super verrückte Sachen zugesendet. Ich habe auch schon Sachen wieder zurückgeschickt, wo ich gesagt habe, ey, das passt einfach gar nicht, das geht nicht, weil das vielleicht auch irgendwie, sage ich mal, meinen Community-Richtlinien, meinen persönlichen widersprochen hat oder so. Also ich kriege wirklich alles gesendet. Genau, und das macht mir riesig Spaß.
Wie strukturiert läuft das Ganze ab? Also ich hatte gerade auch als Zitat im Kopf von Gary Vaynerchuk, dieses Don't Create Document. Also du zeigst einfach viel von dem, was dich irgendwie im Alltag beschäftigt. Ist das sehr impulsiv dann, deine 2 bis 5 Posts pro Woche? Oder hast du so einen Redaktionsplan, sagst, oh, jetzt müsste ich mal wieder was lasern?
Na, also ich habe einen Contentplan. Den habe ich, vor 2, 3 Jahren oder so aufgesetzt. Und da habe ich immer wieder einfach Ideen reingeschrieben. Ich habe das dann wieder nach Wochentagen und habe geguckt, okay, dann könnte ich das posten, dann könnte ich das posten. Jedoch ist es sehr impulsiv, ja. Also wenn ich dann jetzt beschließe, jetzt muss ich mal aber auf jeden Fall was zu diesem Thema sagen, dann wird alles umgeschmissen, ja. Und dann wird das ganz flexibel anders gemacht. Also das heißt, zum Beispiel jetzt, wir haben jetzt heute Freitag, ich habe den Beitrag für Montag, Dienstag, Mittwoch, nächste Woche, die sind vorgeplant, ja. Ich finde, damit bin ich richtig gut, das ist ein richtig gutes Setup, das ist richtig tippitoppi. Und genau, und dann wird sich quasi nächste Woche dann um den Rest gekümmert, ja. Also vielleicht poste ich dann nochmal Ende der Woche was oder ansonsten halt für die Woche danach. Genau, also das ist, für mich ist das hyper vorbereitet, wenn ich schon 3 Tage für mich geplant habe. Aber zum Beispiel, wenn ich in Urlaub gehe, dann mache ich sogar 2 Wochen in der Vorplanung, wenn ich dann 2 Wochen weg bin. Genau, aber das ist schon oft, dass ich auch dann nochmal schiebe und sage, ah, ich habe jetzt hier den Beitrag für Dienstag geplant, aber jetzt muss ich am Dienstag definitiv über was anderes schreiben und dann mache ich das einfach.
Mhm. Machst du das alleine? Also betreust du dein Profil alleine oder treibst du mit deiner Impulsivität andere zum Wahnsinn?
Also ich habe am Anfang alles alleine gemacht und dann irgendwann kam ein Punkt, es war einfach nicht mehr handelbar. Und für mich waren eigentlich so 2 große Painpoints. Das eine war das Videoschneiden. Ich habe am Anfang alle Videos selber geschnitten, alle Untertitel selber gesetzt, alles immer so im Handy gefilmt. Ich habe mir irgendeinen von den Leuten hier aus dem Team genommen, habe gesagt, kannst du mich mal kurz filmen? Und dann habe ich hinterher diese Videos geschnitten auf meinem Handy bei CapCut. Und das ging einfach irgendwann nicht mehr. Ja? Also wir bringen so 1 bis 2 Videos die Woche raus derzeit. Und ich bin jetzt auch dazu übergegangen, diese Videos nicht nur bei LinkedIn, sondern auch bei Instagram, TikTok und YouTube Shorts zu posten. Und das muss eben alles gemacht werden. Und da, Gott sei Dank, habe ich jetzt eine ganz tolle Mitarbeiterin, die mir da super viel abnimmt mit diesen ganzen Videogeschichten. Und die 2. Geschichte ist meine Nachrichten. Also meine LinkedIn-Nachrichten, das ist so mein 2. E-Mail-Postfach geworden. Jeder kann mir ja eine Nachricht schreiben. Und du kannst dir vorstellen, also ich habe da wirklich halt richtig viel Spam auch so drin, ja. Also Leute, die mir einfach Dinge verkaufen wollen, Leute, die, keine Ahnung, ja. Also es ist unglaublich, die mich zu Sachen einladen, die irgendwie zu einem Beitrag von mir nochmal im Privaten einen Austausch wollen. Leute, die bei uns arbeiten wollen. Ganz, ganz viel bekomme ich da, ja. Oder auch viele Coaches. Dina möchte nicht abnehmen und total fit werden. Und dann, genau. Und da halt durchzugehen. Ich habe irgendwann gemerkt, ich kriege es nicht mehr hin. Es ist einfach zu viel. Und Gott sei Dank, diese Mitarbeiterin, die unterstützt mich jetzt auch dabei. Ja, und da bin ich echt mega froh. Und die hilft mir dann halt dann im Contentplan, da gucken wir zusammen. was steht jetzt an, welche Videos müssen jetzt geschnitten werden, welche Beiträge müssen raus, haben wir dafür eigentlich ein Bild, kannst du mal gucken und recherchieren, ob wir da ein Bild vielleicht irgendwie aus dem Archiv nehmen. Genau, es ist nach wie vor so, dass ich alle meine Beiträge selber veröffentliche oder vorplane, ja. Aber ich sage dir ganz ehrlich, würde ich das alleine machen wollen, das wäre schon ein Fulltime-Job jetzt.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Wie viel Zeit verbringst du mit LinkedIn? Nehmen wir an, durchschnittlicher, also normaler Arbeitnehmer, 8-Stunden-Tag. Wie viel Prozent deiner Zeit würde dann für LinkedIn draufgehen?
War ganz schwierig. Also ich habe natürlich Tage, an denen ich richtig viel Zeit bei LinkedIn verbringe. Das sind dann Tage, wo ein Beitrag viral geht. Aber ganz ehrlich, je entspannter ich bei LinkedIn geworden bin, umso weniger ist das. Also zum Beispiel hatte ich jetzt letzte Woche hatte ich einen Beitrag, der wirklich sehr gut gelaufen ist und der ein ziemlich streitbares Thema angesprochen hat. Es ging um das Thema Kündigung und inwieweit unsere Arbeitsgesetze vielleicht auch ein bisschen veraltet sind bei Kündigung. Und da wurde sich richtig gefetzt in den Kommentaren. Und früher wäre das bei mir so gewesen, ich hätte jeden Kommentar beantwortet. Jeden. Ja. Und ich bin jetzt an einem Punkt, also dieser Beitrag hat irgendwie über 400 Kommentare. Das geht einfach nicht mehr. Ja. Ich mache das dann am Anfang und so auf die erste Stunde oder sowas, da gucke ich dann rein und mache auch was. Aber dann ist irgendwann der Punkt, da können die Kommentare dann selber so für sich leben, ja. Und dann gucke ich vielleicht nochmal abends rein, gehe nochmal durch, like vielleicht dann nur noch welche, die ich gut finde, weil ich dann nicht mehr so hinterherkomme. Also es ist ja jetzt auch nicht bei jedem Beitrag so, also keine Ahnung. Ich habe auch Beiträge, da habe ich dann 12 Kommentare, weil das einfach nicht so ein krasses Thema ist. Genau, und da kann ich dann auf jeden Kommentar noch antworten. Aber ich bin schon entspannter geworden, als ich es früher war. Also früher habe ich wirklich sehr viel Zeit da investiert. Gut, und dann habe ich aber auch heutzutage Tage, an denen ich mich null mit LinkedIn beschäftige. Also an einem Tag, wo ich nichts poste und nichts vorbereite, mache ich dann halt auch noch nichts für, Punkt. Und dann habe ich Tage, an denen ich Videos drehe. Die Videos, die filme ich eigentlich immer, versuche immer so mehrere auf einmal zu filmen. Das sind dann so 2-3 Stunden, die ich dann an so einem Tag investiere. In der Zeit filme ich dann irgendwas zwischen 3, 4, 5 Videos. Das heißt, das mache ich, keine Ahnung, einmal im Monat oder sowas. Das ist ganz gut so im Rhythmus für mich. Und deswegen würde ich sagen, dass ich am Tag vielleicht 20 Minuten derzeit so im Schnitt an so einem 8-Stunden-Tag mich damit beschäftige. Ich muss aber sagen, wie gesagt, ich habe mich total da entspannt. Ja. Es gab eine Zeit, da war LinkedIn die erste App, die ich morgens geöffnet habe und LinkedIn war die letzte App, die ich abends geschlossen habe. Und dann bin ich ins Bett gegangen. So. Und ja, also da bin ich doch, habe ich mich ein bisschen entspannt.
Weil wenn ich das jetzt so höre, 20 Minuten im Schnitt am Tag, das ist ja echt für das, was du da auch bewegst an Sichtbarkeit, an Aufmerksamkeit für euch als Unternehmen, ist das von Aufwand und Ertrag, ist das ja völlig entspannt, aber der Weg dahin war natürlich einfach wahnsinnig viel Investment, wenn ich das jetzt so richtig wahrnehme, also einfach auf diese Größenordnung zu kommen.
Aber es geht auch nur, weil ich eben die Hilfe habe durch die Kollegin, ja, die halt zum Beispiel meine Nachrichten alle vorfiltert und ich beantworte auch nicht mehr jeden Tag Nachrichten. Also ich, zum Beispiel heute sind wir einfach durch meine Nachrichten durchgegangen. Die Sachen, wo sie unsicher war, sind wir dann durchgegangen. Ich habe ihr gesagt, hier, das kann weg, das beantworte ich vielleicht jetzt direkt oder so, aber ich mache das vielleicht einmal die Woche jetzt nur noch meine Nachrichten. Ich kann einfach nicht jeden Tag meine LinkedIn-Nachrichten beantworten. Tut mir mitunter auch total leid, weil die Sachen da drin dann so versauern. Aber so ist das Leben für mich, ja. Also ich habe halt schon einen Job, der mich auch sonst fordert. Und was ich aber schon sagen würde, insgesamt die Dinge, also die Zeit, die ich in Marketing stecke, sind schon noch mal ein bisschen mehr als diese 20 Minuten, weil LinkedIn ist halt dann doch nur ein Teil davon. Und wenn ich überlege, also ich halte Vorträge, ich gehe auf Veranstaltungen, ich mache Podcasts wie jetzt heute und das, wenn man das dann alles summiert, würde ich schon sagen, dass gerade auf im Schnitt dann vielleicht doch mal mindestens eine Stunde am Tag ist insgesamt, ja.
Auch das ist ja noch in Relation irgendwo überschaubar, weil ich meine, du hast Geschäftsführung von einem Maschinenbauunternehmen auch noch nebenbei und die bist ja quasi dann Geschäftsführerin und Marketingleiterin in Personalunion, nehme ich das richtig wahr?
Richtig, ja, ist so, absolut.
Ja. Wie ist bei euch dann das Zusammenspiel von Marketing und Vertrieb? Weil du sorgst dafür, dass die Leute durch die Tür reinkommen. Musst du auch dafür sorgen, dass sie unterschreiben? Oder macht das dann direkt jemand anderes?
Ja, ist beides. Also da habe ich sowohl Leute, als dass ich das auch selber mache. Ich gucke auch, dass wir die Tore schießen. Und ich schieße selber Tore. Ja, absolut.
Okay. Wie seid ihr da generell personell aufgestellt? Also Marketing hatte ich jetzt mitgenommen, halt du hast Unterstützung im Bereich LinkedIn. Wen habt ihr da noch im Team? Wie seid ihr da aufgestellt?
Wir haben eine freie Mitarbeiterin, mit der wir da zusammenarbeiten, die uns auch unterstützt bei so Geschichten. Da geht es aber dann vielleicht auch mehr so ein bisschen um Konzeptentwicklung, also wie jetzt zum Beispiel Dinas Laser Lab aufsetzen oder Website, also so Geschichten. Und ja, also das war's im Marketing. Also wobei andererseits ist Messe auch Marketing? Ja. Also dann ist das Team natürlich schon größer. Ja. Also, keine Ahnung, Messeplanung hilft mein Vater nach wie vor auch noch ein bisschen mit. Und dann das Vertriebsteam an sich ist natürlich auch Bestand dann. Also ja, das ist schon ein bisschen anders dann nochmal.
Was kommt denn als nächstes bei euch? Also was kommt an vorgeplanten Dingen? Was wollt ihr Marketing als nächstes auf die Agenda packen, abgesehen von mehr Cold Calls?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, wir müssen wieder mehr in YouTube reingehen. Also bevor ich überhaupt mit LinkedIn angefangen habe, hat mein Vater schon die coole Idee gehabt, dass wir YouTube-Videos filmen. Und da gibt's so ganz lustige Videos von mir zu sehen auf dem Escalator-Account, wo ich noch in der Schule war. Und das ist schon alles ein bisschen länger her. Hatte gar keine Ahnung von Laser, habe dann aber irgendwie große Geschichten über Laser erzählt. Und das ist total eingeschlafen. Also weil man hat nun mal eben nur so und so viele Stunden am Tag und ich muss priorisieren. Und ja, also ich mache das alles so gerne, wirklich. Das ist richtig so ein Herzblutthema. Aber mein Job ist halt erstmal, das Unternehmen zu führen. Und da gehört Repräsentation dazu. Aber es ist nicht die Hauptzeit, die ich da investiere. Und deswegen ist YouTube bis jetzt immer so an der Seite liegen geblieben. Aber ich würde gerne da mehr machen, weil YouTube einfach doch eine riesen Suchmaschine ist. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, bei YouTube sichtbar zu sein. Und ich glaube, dass wir auch eigentlich super coole Produkte dafür haben. Also, dass diese Lasermaschinen gut auf YouTube funktionieren können. Genau. Und deswegen wäre das eigentlich so richtig cool.
Das klingt gut. Das reicht dann ja auch erst. Da kann man sich auch intensiv mit beschäftigen und die Plattform erstmal nochmal richtig durchdringen.
Ja.
So. Und jetzt haben wir bestimmt Leute in B2B-Unternehmen, entweder in geschäftsführender oder anderer verantwortlicher Funktion, die sagen, boah, was die Dina da aufgebaut hat, das hätte ich jetzt auch gerne. Also den Weg würde ich jetzt auch gerne gehen. Mit deinen Erfahrungen jetzt aus 6 Jahren, was sind so die Ratschläge, die du jemandem geben würdest, wenn das Ziel ist, das Unternehmen in der Nische halt als Marke etablieren im B2B-Bereich?
Also erstmal, ich glaube, jeder hat eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Nur man muss halt finden, was ist eigentlich meine Geschichte? Was ist unsere Geschichte? Wie wollen wir eigentlich hier auftreten? Ja? Und dann, wenn man eine Geschichte gefunden hat, loslegen. Also dieses 10.000 Jahre darüber nachdenken. Ich erinnere mich jetzt noch, wie ich irgendwie 2020 mit einem telefoniert habe und der mir erklärt hat, er würde jetzt auch mit LinkedIn anfangen wollen, müsste nur noch die Website fertig werden. Der hat immer noch nicht angefangen. Ja? Also du musst loslegen. Und auf dem Weg lernst du so viel dazu, so war das bei mir auf jeden Fall, und du verbesserst dich mit der Zeit. Und bloß nicht anfangen mit so einem Beitrag, hallo, ich bin Dina und das ist so das, was ich mache. Ich werde ab jetzt regelmäßig bei LinkedIn euch darüber informieren, wie das in meinem Job läuft. Folgt mir dafür. Ne? Also so dieses gestartet wie ein Tiger und gelandet wie so ein Bettvorleger, das habe ich schon so oft gesehen. Fangt einfach mal an und dann macht am Anfang zum Beispiel einmal im Monat, dann macht alle 2 Wochen einen Beitrag, dann einmal die Woche. Ne? Also versucht, diese Konsistenz aufzubauen, das ist das Allerwichtigste meiner Meinung nach. Und guckt halt, welche Beiträge laufen gut, macht mehr von dem, was gut läuft und macht weniger von dem, was nicht so gut läuft. Entwickelt eure Konzepte weiter. Also wenn was gut läuft, überlegt, was läuft eigentlich daran gut und was kann ich daraus vielleicht fürs nächste Mal lernen und noch besser machen. Ja, und dann glaube ich, dass wenn man das macht, dass das schon gut funktionieren kann, wenn man da dran bleibt. Und mit dem Dranbleiben ist vielleicht auch nochmal wichtig. Also ich glaube, der erste Kunde, den wir über LinkedIn generiert haben, das hat, glaube ich, 1,5 Jahre gedauert. Ja, also nicht zu früh aufgeben.
Jeder hat eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Das Schöne ist, dass die Dina Reit genau das gerade gemacht hat. Ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe. So, Dina ist seit 2022, wenn ich das jetzt noch richtig rekapituliere, Geschäftsführerin bei SK Laser, einem Laserunternehmen, Maschinenbauer, Industrie, richtig schöner deutscher B2B-Mittelstand. Und Dina hat halt in dieser Funktion angefangen, LinkedIn zu nutzen, hat LinkedIn für sich entdeckt. Früher hat SK Laser sehr viel Messen gemacht und sie hat dann im Zuge von Corona auch das ganze Thema dann mal etwas mehr digitalisiert und dafür gesorgt, dass sie inzwischen über 50.000 Follower auf LinkedIn hat, die sie mit spannenden Inhalten 2 bis 5 Mal die Woche beglückt. So, es ist ein entscheidender Kanal für die Sichtbarkeit, für das Branding des Unternehmens geworden. Dina ist in dem Zuge zum Gesicht des Unternehmens geworden. Aber das macht sie nicht uneigennützig oder aus Eitelkeit, sondern das bringt Leads. Und das ist auch die Hauptkennzahl, an der sie den ganzen Erfolg auch misst. Wobei das natürlich auch von genauen Tracking her so ein bisschen schwieriger ist. Aber man sieht, dass ein hoher Anteil der Anfragen, die reinkommen, entsprechend dann halt eben auch irgendwo einen Touchpoint mit LinkedIn hatten. Das wird im Vertrieb nachgefragt. Noch ein bisschen zu wenig aus ihrer Sicht, aber man nimmt es ja auch wahr, wenn man zum Beispiel auf einer Messe steht und die Leute fragen explizit nach der Person oder kommen halt eben auf das Unternehmen dann entsprechend auch zu. Also Sales ist der wichtigste Grund, warum es gemacht wird, also Markenaufbau und darüber neue Leads kriegen, aber auch natürlich das Thema Employer Marketing ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil man auch darüber das Thema Fachkräftemangel beschäftigt uns alle in allen Industrien oder fast allen. Dementsprechend kann man da dann halt auch dafür sichtbar sein und die Leute wissen, was einen erwartet. Ja. Mit diesen Maßnahmen sind sie halt eben dann auch zu einer doch bekannteren Marke in der Branche geworden. Wie machen sie das eigentlich mit dem Inhalt? Was postet die Dina denn eigentlich den ganzen Tag da so auf LinkedIn oder zumindest fast jeden Tag? Spannende Einblicke aus dem Arbeitsalltag, also wie arbeiten diese Maschinen, was machen sie denn da, zumindest das, was sie zeigen darf und halt auch viele Führungsthemen, das heißt diese eigenen Erfahrungen, die Themen, die sie im Alltag beschäftigen, daraus dann Posts machen, so wie auch der erste, glaube ich, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, der viral gegangen ist, mein Vater, mein Mentor war, glaube ich, der Titel. Also diese Punkte einfach mit aufnehmen, weil wenn es einen selber beschäftigt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass für andere Leute das auch spannend ist und nachdenkenswert, durchaus gegeben. Und das heißt, da den alten Gary Vaynerchuk Weg nehmen und einfach dokumentieren, was im Alltag eigentlich passiert und darüber dann halt entsprechend auch Community-Aufbau machen. Stichwort Community. Dina hat eine fantastische Community, sagt sie, hat aber nicht mehr die Zeit, sich um alles zu kümmern. Denn wenn da unter einem Beitrag mal 400 Kommentare kommen, kann man nicht mehr jeden moderieren. Und wenn unfassbar viele Coaches einem die LinkedIn-Inbox zuspammen, dann kann man halt auch nicht auf alles antworten. Dementsprechend hat sie sich da Unterstützung geholt. Das heißt, die Ideen kommen vornehmlich noch von ihr. Sie hat ihren Contentplan, an den sie sich überhaupt nicht oder konstant hält, sondern oder einigermaßen konstant plus noch Impulse zwischendurch dann da reinfließen lässt. Aber das wird so schon ziemlich strukturiert und die nächsten Beiträge sind schon vorgeplant und der Urlaub ist durchgeplant. Also ich bin hochgradig beeindruckt, weil da bin ich noch viel zu impulsiv. Da kann ich eine ganze Menge von lernen. LinkedIn ist die wichtigste Plattform. YouTube ist die, die es als nächstes werden soll, weil da sagt sie, ist noch sehr, sehr viel Potenzial, was sie heben können. Und dementsprechend, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du jetzt diese kurze Zusammenfassung gehört hast, hast du 2 Aufgaben. Nämlich erstens, Dina bei LinkedIn folgen, einfach zu schauen, was sie denn da treibt, weil da kannst du eine Menge von lernen und natürlich auch direkt bei YouTube beobachten, inwieweit sie es schafft, ihren Fokus auf diese Plattform in den nächsten Monaten zu legen. So viel von meiner Zusammenfassung, Dina, was habe ich vergessen?
Du, das war eine Tippitoppi-Zusammenfassung, ich bin begeistert, wirklich. Vielleicht noch eine Sache, es kommt tatsächlich alles aus meiner Feder. Also da bin ich auch super stolz und ist mir auch sehr, sehr wichtig. Die Sachen, die bei mir auf dem Profil stehen, das sind meine Inhalte. Ja? Also das finde ich schon, ist wichtig nach wie vor.
Okay, sie liefert die Ideen und setzt sie auch noch alle um. Keine Ghostwriter, alles selbst handgeschrieben. Finde ich auch sehr gut, finde ich an solchen Stellen einfach auch unfassbar wichtig, um halt eben auch die Handschrift richtig dann auch da weiterhin zu haben. Ja, Wahnsinn, Dina. Danke dir für die spannenden Einblicke. Also es hat mir große Freude gemacht und ich habe zumindest für mich mitgenommen, dieses Thema Konsistenz. Ich muss mal mehr Beiträge vorplanen, da bin ich mal zu faul.
Ich bin so froh, dass es dieses Sportplan gibt. Es war so stressig immer, als ich immer jeden Morgen dann dran denken musste und zur richtigen Zeit drücken musste. Nee, also das ist richtig cool mit dieser Planfunktion. Nutze ich immer.
Wunderbar. So, liebe Hörer, liebe Hörer, du hast, glaube ich, jetzt eine ganze Menge mitgenommen, wenn du bis hierhin gehört hast. Nicht vergessen, den Podcast abonnieren, mit 5 Sternen bewerten. Damit machst du mir eine große Freude und das motiviert dann andere Menschen auch, immer in diesen Podcast zu kommen und so spannende Inhalte preiszugeben, wie die Dina es gerade gemacht hat. So, liebe Dina, danke dir für die Einblicke. Es hat mir riesen Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne. Ich fand es auch ganz toll, Podcast. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Und dann würde ich sagen, hören wir uns in Kürze wieder. Ciao, ciao.